Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, herzlich willkommen. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín ist verantwortlich für eine ganze Reihe an interessanter, spannender Frauenfiguren im Kino. Er lässt sie zum Beispiel mit dem Feuerwerfer ganze Städte verwüsten, lässt Jackie Kennedy ihr Recht am eigenen Bild zurückerobern und jetzt befreit er Prinzessin Diana aus dem goldenen Käfig der Royal Family. Wie ihm das gelungen ist und wieso der Spielfilm Spencer in Deutschland gedreht wurde, das hören wir gleich. Seit Donnerstag können Sie den Spielfilm Spencer bei uns im Kino sehen. Darin lernen Sie eine getriebene, verzweifelte und auch verwirrte Prinzessin Diana kennen, die 1991 sich verirrt und auf dem Weg zur königlichen Weihnachtsfeier nach dem Weg fragen muss.
Was ist Diana? Entschuldigen Sie, ich suche nach dem Weg. Ich habe wohl völlig die Orientierung verloren. Hier gibt es nirgendwo Schilder. Wo bin ich hier?
Natürlich kennt sie den Weg, doch allein die Idee, in der Nähe der Royal Family zu sein, lässt sie förmlich ersticken. Davon erzählt mit irritierenden und avantgardistischen Mitteln der Regisseur Pablo Larraín in Spencer und produziert hat den Film die deutsche Produktionsfirma Komplizenfilm, die von Janin Jankowski, Jonas Dornbach und der Regisseurin Maren Ade gegründet wurde und seit Jahren für ein festivalprämiertes Kino steht. Ich konnte vor der Sendung mit Jonas Dornbach und Janin Jankowski über Spencer sprechen und wollte von den beiden zunächst wissen, was sie denn als Produzentinnen sich überhaupt an diesem Stoff gereizt hat.
Die Entstehungsgeschichte ist ja wirklich so, dass der Regisseur, der Pablo Larraín, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ich möchte diesen Film machen. Ich möchte einen Film machen über diese 3 Tage, konzentriert auf Sandringham, Weihnachten. Das ist die Stunde der Entscheidung im Endeffekt. Irgendwie der Moment, in dem sie sich entschlossen hat, die Royal Family zu verlassen, ihren goldenen Käfig irgendwie im Endeffekt zu verlassen und sich selber zu befreien. Und das ist natürlich schon etwas, was uns total interessiert hat. Ne? Dieser Befreiungsmoment dieser Frau einfach. Ne? Dieser Moment, wo sie wieder in die Stärke kommt und sagt, jetzt ist es genug, ich gehe und ich versuche, ich selber wieder zu sein. Ich versuche, wieder zu meinen Wurzeln zurückzukommen und eine Spencer zu werden.
Diana verbringt ja in dem Film ein sehr schicksalhaftes Wochenende für sich. Es ist aber eine Diana, die wir vielleicht gar nicht so erstmal assoziieren. Da sind schon so viele Konflikte in dieser Figur angelegt. Was ist das für eine Filmfigur, diese Diana aus Spencer? Das ist nämlich vielleicht viel mehr als das, was wir wissen über Diana von den Bildern, die wir kannten, die wir gesehen haben.
Also man muss natürlich sagen, dass im Gegensatz zu The Crown, die ja mit einer großen Akribie versuchen, der historisch bekannten Fakten getreu Diana da zu erzählen, sagt, glaube ich, ja auch Pablo direkt in der ersten Tafel, dass es eine Fabel ist, dass es im Endeffekt ein Märchen ist. Ne, das ist schon wirklich seine Interpretation dieser historischen Figur im Endeffekt, ne, dieser Persönlichkeit. Das heißt, es geht schon auch um eine Frau, die mit ihren Dämonen kämpfen muss, ne? die natürlich auch in der Kälte dieser Familie gefangen ist und aber die natürlich auch tatsächlich ja gegen ihre eigenen Dämonen tatsächlich kämpft und glaubt oder nicht weiß mehr, wer Freund ist und wer Feind ist im Endeffekt und alles hinterfragt, sehr misstrauisch ist.
Und da gibt es ja diese Billard-Szene, wo Charles sagt, ne, es muss einfach 2 von dir geben. Ja? Also sagen wir eine für die Öffentlichkeit und dann gibt es die private. Und ich glaube, die Figur, die wir da erzählen, ist halt eine Figur, die eben nicht 2 Personen in einem sein kann, sondern die halt, ne, die, es gibt halt diese eine Diana-Version und sie kann nur diese Version sein und die möchte sie auch sein und genau, und die Geschichte erzählen wir.
Genau, also es gibt ein neues, ein anderes Bild, eine andere Annäherung an das Bild von Diana vielleicht selbst. Dennoch ist die Darstellung von realen Personen etwas, was immer sehr viel Kontroverse hervorruft. Es gibt nämlich immer Erben, es gibt Nachlassverwalter, Anwälte. Viele probieren dann Persönlichkeitsrechte aufrechtzuerhalten, nämlich ein anderes Bild. Ja, ein anderes Bild soll bewahrt werden, als dann ein Künstler wie Pablo Larraín vielleicht erzeugt. Wie war das denn in der Produktionsphase von Spencer? Gab es denn Momente, wo Sie gesagt haben, hier müssen wir navigieren, hier gibt es Probleme oder Reaktionen aus dem Königshaus?
Nein, es gab keine Reaktion aus dem Königshaus. Also ich glaube, das Königshaus reagiert da ganz generell einfach nicht tatsächlich. Und Diana ist eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, man darf einen Film über sie machen, vor allen Dingen, wenn man ganz klar dazu schreibt, dass es eine Fiktion ist, was wir direkt ganz klar machen. Sie hat natürlich da als Inspiration gedient. Völlig klar, sie ist total zu erkennen, aber es ist eine Fiktion, das machen wir ganz klar. Und insofern gibt es da auch die Möglichkeit, einen Film über sie zu machen.
Ja, man muss sagen, in England war es ja auch so, dass wir auf der Finanzierungsseite da doch größeren Widerstand bekommen haben, als wir ursprünglich dachten. Und das lag natürlich daran, dass wir die Kinder zeigen und nicht Harry und William als Erwachsene, sondern sie sind ja wirklich Kinder. Und da gab es schon deutlichen Gegenwind und auch Angst wirklich auf englischer Seite, dass sie dort verklagt werden könnten. Und deswegen wurde der Film im Endeffekt auch in Deutschland gedreht mit einer erheblichen Beteiligung finanzieller Art aus Deutschland. Und wir haben natürlich diverse Anwälte auch gehabt, die nochmal das Drehbuch geprüft haben. Es bleibt ein Restrisiko. Bis hierhin ist alles gut. Wir hoffen, es bleibt so.
Ist das Risiko, das man dann als Produzent trägt, in solchen Fällen bei der Darstellung von Figuren, die real existiert haben oder immer noch existieren, das finde ich ganz interessant, etwas, was man dann gerne trägt? Oder sind das dann eher Projekte, die man immer mal wieder macht? Also mich interessiert das auch schon im Alltag, weil man sieht das vielleicht aus dem amerikanischen Kontext häufiger, in Deutschland oder in Europa gar nicht so häufig. Also ist das vielleicht etwas, wo man sagt, ja, wir machen das einmal alle 10 Jahre, weil eben der Aufwand mit Anwälten und Background-Checks oder was weiß ich vielleicht zu aufwendig ist?
Nein, also ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Biografien, gerade im Moment vor allen Dingen. Also ich habe irgendwie da auch das Gefühl, dass es fast ein Trend ist, irgendwie jetzt gerade im Moment zum Beispiel House of Gucci. Ja. Und das ist eine amerikanische Produktion, die reale Menschen dazu zum Vorbild genommen haben, ja auch die Namen verwenden. Irgendwie ist eine sehr bekannte Familie. Und man darf nicht vergessen, es gibt niemanden Vorsichtigeres als die Amerikaner. Und das ist eine amerikanische Produktion. Nein, einfach weil man dort einfach die Summen, die dort in den Raum geworfen werden, wenn man dann verklagt, sind so gigantuesk. Irgendwie, da sind wir ja hier in Europa, ist das ja noch alles harmlos irgendwie. Aber die Amerikaner machen das auch ständig. Ne? Und das heißt, das Restrisiko kann nicht so wahnwitzig hoch sein. Und wie gesagt, das britische Königshaus reagiert normalerweise da gar nicht. Irgendwie bei der Familie Gucci ist das noch ein bisschen anders. Die könnten durchaus reagieren. Sie haben ja auch in Interviews gesagt, dass sie mit der Darstellung absolut nicht einverstanden sind. Aber es ist rein rechtlich irgendwie sehr schwierig, da tatsächlich was gegen zu machen.
Sie haben es ja schon erwähnt, die Dreharbeiten fanden in Deutschland statt, aber auch unter ganz besonderen Umständen. Es wurde in der Pandemiephase vor allem gedreht, wo noch übrigens unklar war, was aus dieser Pandemie wird. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Können Sie vielleicht auch erzählen, was da die größten Herausforderungen plötzlich sind? Weil so eine Art von Projekt hatten Sie wahrscheinlich auch noch nicht hinter sich gebracht.
Wir dachten sozusagen, die Pandemie wäre im Sommer vorbei. Das war dann nicht der Fall. Im Gegensatz, kurz vor Weihnachten kam dann ja diese neue Mutation. Es gab ja noch keinen Impfstoff. Dazu kam der Brexit und das hat uns alles vor erheblichen Schwierigkeiten gebracht. Also wir konnten nicht nach England Anfang Januar letzten Jahres einreisen, um dort die Motive zu besichtigen. Wir mussten alles umschiften auf Deutschland, hatten unsere Trucks zum Teil, weil das ganze Kostüm und Ausstattung kam ja aus England größtenteils, vor der Grenze in ewig langen Schlangen beim Zoll. Das waren schon unglaublich herausfordernde Situationen und wir hatten wirklich mit allen Händen was zu tun, irgendwie das zu meistern und zu schaffen. Ja, also war sicherlich das schwierigste Projekt, was wir gemacht haben. Dann kam ja noch kurz nach Januar der Travel Ban und wir bekamen keine Schauspieler aus England nach Deutschland, haben dann hier intensiv mit der Bundespolizei zusammengearbeitet und mit dem Medienboard und haben Sonderanträge gestellt und haben zum Glück auch Genehmigungen bekommen für alle Schauspieler, nicht für alle Crewmitglieder, aber für alle Schauspieler und konnten die dann einreisen lassen und leider nicht wieder ausreisen. Das heißt, die mussten dann 6 Wochen hier bleiben bis zum letzten Drehtag, was die natürlich nicht so begeistert hat, aber das waren, wie gesagt, besondere Situationen und ja, so war das.
Welchen Einfluss hat denn die Pandemie zurzeit? Weil ich weiß, als Produzent hat man meistens so 6, 7 Projekte im Köcher in unterschiedlichen Phasen. Haben Sie sich schon komplett umgestellt? Läuft das jetzt so parallel oder ist das immer noch ein massives Hindernis in Ihrer Arbeit?
Na, das ist auch immer ein massives Hindernis in der Arbeit, völlig klar. Ne? Also bei Dreharbeiten ist es tatsächlich so, dass das Also wir müssen uns an ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept halten. Ansonsten würden wir keine, es gibt ja eine Ausfallversicherung mittlerweile vom BKM, also was von der Bundesregierung maßgeblich getragen wird und von den Ländern, worüber wir wahnsinnig dankbar sind, weil sonst könnten wir gar nicht mehr drehen oder arbeiten. Aber das kommt dann auch kommt mit natürlich erheblichen finanziellen Konsequenzen. Ne? Das heißt, irgendwie man alle werden zum Beispiel in der Woche zweimal PCR getestet, ne? Egal wie der Impfstatus ist oder nicht. Das heißt, oder auch alle Menschen, die zum Beispiel nur eine Tagesrolle haben, müssen dann 3 Tage vorher erstmal getestet werden und dann am gleichen Tag nochmal und so weiter und so fort. Damit es natürlich auch so safe wie möglich ist oder damit es dann nicht halt so komplett explodiert. Also diese Maßnahmen haben total Sinn, bringen aber natürlich irgendwie einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Ne? Es gibt am Set jemanden, der aufpasst, dass die Hygieneregeln alle eingehalten wird. Das ist der Captain Covid. Und dann gibt es jemanden, der wirklich halt zweimal in der Woche auch diese ganzen Tests macht irgendwie. Dann gibt es jemanden, der die ganzen Anreisen plant, ne? Die ganzen Tests, ne? Die Leute auch informiert. Übrigens, so ist das jetzt, du musst da und da. Und dann auch diese ganzen Teststationen bucht und so weiter und so fort. Das heißt also, es kommt dann doch mit einem erheblichen Mehraufwand mit. Aber was noch viel, viel wichtiger ist jetzt gerade zum Beispiel im Moment, was uns natürlich interessiert ist, sind die Auswirkungen auch in der Auswertung von einem Kinofilm. Ne? Also das heißt, irgendwie Spencer kommt jetzt in die Kinos, was uns freut natürlich total. Aber natürlich können die Kinos je nach Bundesland nur mit 50% Auslastung oder zum Teil auch nur mit 25%. Manchmal sind sie ganz zu. Ja. Und das ist natürlich schon eine erhebliche Einschränkung, weil im Endeffekt ja das ganze Finanzierungssystem ist ja eigentlich ein Schneeballsystem, ne, im Kinobereich. Das heißt irgendwie, diese Gelder, die da jetzt nicht eingenommen werden, ja schon seit 2 Jahren, die fehlen natürlich auch wieder in diesem Finanzierungskreislauf. Und das heißt, es wird auch langfristig Konsequenzen für Kinofilme haben.
Janine Jankowski und Jonas Dornbach sind die Produzenten des Spielfilms Spencer von Pablo Larraín, der seit Donnerstag in den Kinos läuft und uns eine ganz andere Version von Prinzessin Diana präsentiert. Lange hat man sich bei der Berlinale in Schweigen gehüllt und niemand wusste so genau, wie und ob das größte Filmfestival Deutschlands dieses Jahr überhaupt stattfinden wird. Seit dieser Woche wissen wir jetzt, es wird eine Berlinale geben als Präsenzveranstaltung. Am 10. Februar eröffnet das Festival mit François Ozons Rainer Werner Fassbinder-Hommage Peter von Kant. Das Präsenzfestival wird nach strengen 2G-Hygieneregeln stattfinden. Der Wettbewerb wird auf 6 Tage verkürzt. Die Kinos der Hauptstadt nur zu 50% ausgelastet. Wieso man sich trotz Omikron-Welle keinen Alternativtermin gesucht hat, erklärte die Geschäftsführerin der Berlinale Marie Drissenbeek bei uns im Programm so.
Es gibt sowas wie einen Festivalkalender. Und zusammen mit Venedig und Cannes ist die Berlinale einfach das größte Festival. Und wir können uns nicht einfach in der Nähe diesen beiden anderen Festivals positionieren. Das würde bedeuten, dass man sich um dieselben Filme streitet, dass man sich um dieselben Fachbesucher streitet. Also es wäre eine undenkbare Situation.
Und daher wird im Februar auch die verschobene Retrospektive der Berlinale stattfinden. Unter dem Titel No Angels, Mae West, Carol Lombard und Rosalind Russell wird an die Leinwandgöttinnen des Hollywood-Kinos der 1930er und 40er Jahre erinnert. Als Vorbereitung dafür senden wir im Programm von Deutschlandfunk Kultur jeden Samstag eine kleine Sondersendung zu jeweils einer der 3 Schauspielerinnen. In unserem Sendungsformat Stunde 1 Labor in der Nacht zum Sonntag, immer von 0.05 Uhr bis 1 Uhr. Und gemeinsam mit mir hat mein Kollege André Mumot die Sendung konzipiert. Hallo André.
Hallo.
Wir wollen nochmal nicht nur auf unsere Sendung hinweisen, sondern auch auf diese 3 Frauen, die ja vielleicht nicht jedem ein Begriff sind. Wofür stehen denn diese 3 Frauen in der Geschichte von Hollywood?
Sie stehen für emanzipierte Perspektiven zu Beginn des Tonfilms und sie stehen dafür, dass sie auf ganz unterschiedliche Weise weibliches Selbstbewusstsein und Humor miteinander verbunden haben. Es sind Komödiantinnen, die auf ganz eigene Weise in diesem Filmbetrieb eigene Akzente gesetzt haben.
Und Sie haben ja nicht nur auf der Leinwand für Furore gesorgt, es waren ja auch Frauen, die im Hintergrund sehr aktiv waren. Sie fungierten als Drehbuchautorinnen, haben sich eingemischt, was Casting anbetrifft. Auch darin sicherlich auch eine ja sehr moderne Haltung, was man damals Schauspielerinnen gar nicht so zugetraut hat, die im System gearbeitet haben.
Ich glaube, das ist das Allerinteressanteste an dieser Retrospektive, auch nochmal zu schauen auf diese Zeit und diese Schauspielerinnen-Persönlichkeiten sich genauer anzuschauen, weil man da eben merkt, dass in diesen 30er, 40er Jahren für Frauen doch auch Möglichkeiten da waren, im klassischen Hollywood-Studiosystem sich durchzusetzen. Allerdings haben diese drei Frauen das auf eine besonders starke Weise gemacht. Wir beginnen ja mit Mae West und da ist wirklich der Fall zu beobachten, dass da eine Performerin vom Broadway kam, die schon Skandale mitgebracht hat, die schon eine Gefängnisstrafe verbüßt hatte wegen Pornografie auf der Bühne mehr oder weniger und dass die dann in Hollywood aufgeschlagen ist und gesagt hat, hier geht's jetzt nach meinen Regeln weiter, ich schreibe meine eigenen Drehbücher, ich überwache auch ganz genau das Image und die Art und Weise, wie ich auf der Leinwand erscheine. Das ist sehr, sehr modern.
In den Sendungen begleiten wir so ein bisschen die Biografie dieser Frauen, stellen sie vor, erzählen, wie sie zum Kino gekommen sind, was sie ausmacht als Schauspielerin. Und wir stellen ja immer auch die Frage, wie man sich ihre Leistung heute ansehen kann. Wie gucken wir uns diese Filme mit unseren heutigen Augen an? Was sind da so die ersten Erkenntnisse, die wir aus den Sichtungen gewonnen haben?
Ja, das ist natürlich alles sehr ambivalent von heute aus betrachtet, weil natürlich unsere Vorstellungen von Feminismus heute andere sind als in den 30er Jahren in Hollywood. Diese Themen auch diskutiert werden konnten oder in den Filmen auch aufgetaucht sind. Aber die Stärke dieser Frauen, die Dominanz auch, die sie in diesen Filmen haben konnten und die sie auch zum Teil wenigstens hinter den Kulissen hatten, ist doch sehr beeindruckend. Und das ist etwas, was sich auch wirklich zu entdecken lohnt.
Heute Nacht wird es dann die Sendung geben für Carol Lombard. Wir hören mal kurz, ja, eine sehr charakteristische Szene mit ihr.
Come on, get going, you little crook.
Who's a crook? You and your crooked newspaper.
So, baby, come on, keep moving, snake brains. Come on.
I'll kill you. Banging at me like I ran, like I was a prize pig with a blue ribbon.
Oh, blue ribbons on you, baby. Just a big yellow sign marked fake.
I'm a fake, huh? Mm-hmm. I'm a fake. What are you and that phony Santa Claus Oliver Stone slobbering and drooling over me? That's for the heroines of history.
Eine Szene aus dem Spielfilm Nothing Sacred, in der Carol Lombard im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen wird.
Ja, Carol Lombard war eine sehr physische Komödiantin. Das hat sie sehr ausgezeichnet und das sieht und hört man auch in vielen ihrer Filmen. Die hat sich wirklich reingeschmissen mit dem ganzen Körper, mit einer absoluten Intensität und hatte überhaupt keine Angst davor, auch komödiantisch mal zu übertreiben und ihre Würde aufzugeben mal zwischendurch. Und das zeichnet sie wirklich aus. Da ist eine Vollblut-Komödiantin am Werk und da gibt es auch vieles zu entdecken.
Drei Sondersendungen für drei wunderbare Schauspielerinnen im Deutschlandfunk Kultur, immer in der Nacht zum Sonntag, heute Nacht zum Beispiel die Sondersendung zum Thema Carol Lombard. Nachzuhören gibt es das Ganze auch unter deutschlandfunkkultur.de und im Studio war einer der Co-Autoren dieser Sendungen, André Mumot. Vielen Dank.
Sehr gern.
Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt.
Immer wieder hat der Schriftsteller, Theaterautor, Maler und Regisseur Herbert Achternbusch seiner Heimat Bayern den Kampf erklärt, so wie gerade hier gehört in seinem Film Bierkampf. Letzten Donnerstag wurde bekannt, dass der Anarchist des Heimatfilms im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Wir erinnern gleich an Person und Werk. Über 30 Filme hat Herbert Achternbusch gedreht, die meisten von ihnen hat er selbst finanziert und wenn er dann mal mit staatlichem Geld gedreht hat, wurde es ihm sehr schnell wieder entzogen. So war es 1982 beim Dreh des Kultklassikers Das Gespenst. Der Film löste einen enormen Skandal aus, weil man ihm unter anderem Blasphemie vorwarf und der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann wollte ihn sogar verbieten lassen. Das waren noch Zeiten. Der in München geborene und bei seiner Großmutter im Bayerischen Wald aufgewachsene Achternbusch war, so viel lässt sich sagen, ein Freigeist.
Als ich ein kleiner Bub war, haben die alten Weiber schon mal gesagt, ja, der Herbert, das ist einer vom alten Schlag. Das heißt, wenn man was schon genau nimmt, aber dass man nicht ideologisierbar ist, dass man seine Arbeit macht, sein Feld bestellt. Man könnte auch sagen, ich habe drei Felder und die bestelle ich halt, wie ein Bauer seine Felder bestellt. Ne? Mir aber nicht sagen lassen, wie ich es zu machen habe. Da geht überhaupt nichts.
Sich nichts sagen lassen. Die drei Kreativfelder des Herbert Achternbusch waren das Schreiben, die Malerei und das Filmemachen. Und wie er Filme gemacht hat, darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, als du vom Tod von Herbert Achternbusch erfahren hast, was schoss dir da als erstes durch den Kopf?
Naja, das waren seine verzweifelten und hintersinnigen Aphorismen. Also ich habe ja Anfang der 1980er Jahre in Bonn Jura studiert, erzkonservativ, und da wurden diese Aphorismen immer als Anarchosprüche eingesetzt. Du hast keine Chance, aber nutze sie, oder nichts ist besser als gar nichts. Und wenn man diese Sprüche so hört, wirken die ja ganz einfach, aber die entwickeln dann ja doch so eine stille Wucht. Und sie erinnern natürlich in ihrem Dadaismus auch an Karl Valentin. Und wie Karl Valentin war eben auch Achterbusch ein komischer Philosoph oder ein philosophischer Komiker. Ja, und was bleibt einem, wenn man sich wie an nichts fühlt, wenn man sich mit dem Nichts ständig konfrontiert sieht, dann bleibt einem vielleicht nur die Komik, und die ist ihm dann tatsächlich geblieben. Und was ich ganz spannend finde, ist, wenn man so seine Figuren, er hat ja immer selbst die Hauptrollen in seinen Filmen gespielt, dann befinden die sich so in einer Abwärtsspirale. Also erst ist er nochmal ein Lehrer, dann ist er ein Bademeister, dann ist er ein Arbeitsscheuer, der sich als Polizist verkleidet, und am Ende ist er dann eigentlich jemand, der einen Hilfsjob hat, aber der dann zum Papst wird, und er betet mit seiner Gemeinde einen Schokoladenhasen an. Und was diesen Figuren aber gemein ist, das ist das Unbehagen an Deutschland. Und das wird er als Hick eben später dann auch mal aussprechen. Da wird er nämlich sagen, Deutschland hat viele umgebracht.
Du beschreibst Achternbusch als Anarchisten. Inwiefern hat denn dieser Anarchismus denn auch die Form seiner Filme bestimmt oder geprägt?
Ja, kann ich ja wieder mit einem seiner Sätze kommen. Jede Form ist abnorm. Ja. Und in der Anmoderation wurde ja schon erwähnt, dass er quasi ein Low- und No-Budget-Filmemacher war. Also er konnte auch vieles ausprobieren, und seine Filme, am Anfang hat er ja tatsächlich mit Nagelschere und Tesafilm selbst montiert, geschnitten, und er hat ja häufig nur 7 Tage Zeit gehabt, und deshalb hat er keine Zeit für Umbauarbeiten oder sonst was. Deshalb immer wieder diese langen Einstellungen. Und diese langen Einstellungen haben ja auch was Schönes, weil als Maler hat er natürlich auch ein gutes Auge, konnte dann alles schön in Szene setzen. Und durch die Länge kommt aber auch die Absurdität dieser Situation immer wieder zum Vorschein. Natürlich auch dadurch, dass so nicht professionelle Schauspieler, Schauspielerinnen meistens am Werk waren, die seine Sätze, die immer aufgeschrieben waren, meistens falsch betont haben. Das war ihm auch wichtig. Und durch die Länge kam aber auch immer was Dokumentarisches mit rein, also der Schauplatz, der Biergarten oder eine Stimmung in einem bayerischen Dorf oder in Andex hast du natürlich direkt das religiöse Gefühl da. Aber er ist auch schon immer so ein Experimentierer gewesen, hat schon früh mit der hybriden Form herumgemacht, also gerade im Bierkampf, da hat er sich ja als Polizist verkleidet, hat das Oktoberfest aufgemischt, das wurde dann gefilmt, und da kommt wirklich die bayerischen Abgründe kommen da zum Vorschein. Also die morbide Trinklust, die Aggression in Lederhose und Dirndl. Also das ist schon unglaublich, wenn man das bis heute sieht.
Du hast uns eine Szene mitgebracht, an der wir vielleicht diese besondere Komik, diesen Aberwitz von Achternbusch vielleicht nochmal verdeutlichen können. Eine Szene aus Das Gespenst.
Ja, genau. Da steigt er ja als Jesus, und das muss man sich erstmal trauen, mit so einem Lendenschurz und Zottelhaaren vom Kreuz, und die Oberin nimmt ihn dann auf, und die Oberin überlebt dann, wie die beiden überleben können.
Aber notfalls können wir von Ort zu Ort gehen und von deinen Verwandlungskünsten leben. Als Pfarrer solltest du dich keinesfalls hergeben. Wenn, dann schon als Ober, weil dir das besser liegt, nachdem du schon Berge von deinem Leib und Seen von deinem Blut zu Speise und Trank gegeben hast. Und wenn ich Oberin genannt werde, dann musst du Ober heißen, denn nach dir bin ich ja schließlich benannt.
Ja, da kann man doch schon von himmelschreiender Komik sprechen. Und das Gespenst, das ist wirklich eine Art Kreuzweg, aber mit einem traurigen Clown. Man könnte auch von einer Parodie sprechen, der Oberammergauer Passionsspiele mit Herbert Achternbusch in der Hauptrolle. Sehr subversiv untersucht, die Religion sehr genau, funktioniert bis heute. Und eigentlich bräuchten wir gerade heute einen wie Achternbusch, der sich mal näher in der katholischen Kirche umschaut.
Ja, blicken wir aufs Heute. Er selbst galt ja eher auch unter seinen Zeitgenossen als Außenseiter, obwohl man ihn ja schon als Filmemacher des neuen deutschen Films rechnen muss, als sehr besondere Stimme innerhalb dieses Chors. Siehst du denn Parallelen, Spurenelemente eines Achternbuschs heute?
Ja, auf alle Fälle. Und gerade ist es eben das, was ihn dann doch auch mit den Regisseuren des neuen deutschen Films verbunden hat. Das ist diese Auseinandersetzung mit Deutschland. Vielleicht könnte man auch noch Schlingensief da mal in einem Atemzug nennen. Da hat ja doch sich auch einiges von der Subversion von Achternbusch angeschaut. Und bei Achternbusch war es dann aber vor allen Dingen eine radikale regionale Auseinandersetzung. Und er fragt sich ja auch einmal, Deutschland hat so viele kaputt gemacht, warum nicht auch mich? Und das ist vielleicht eben das Moderne. Also das ist mir auch das vielleicht, was heute fehlt. Achternbusch hat sich immer selbst auch als Figur eingebracht und hat dadurch natürlich auch Kunstfiguren kreiert. Und ich glaube, sowas brauchen wir auch heute noch. Einen, der sich immer wieder einmischt. Und ich durfte ihn dann ja auch einmal während eines Interviews kennenlernen. Hades war das, 1995, lief in Berlin im Wettbewerb, und da war er überhaupt gar kein Grantler, sondern hat so sehr sein Anliegen erklärt. Auch darum geht es wieder, deutsche Geschichte. Hades spielt er selbst, Bestattungsunternehmer. Und er montiert immer also diese Archivaufnahmen des Jungen aus dem Warschauer Ghetto ein, der für die Nazi-Kameras tanzt. Dann sieht man wieder Leichen, die so in eine Grube runterrutschen. Und mit seiner Malerei, die in dem Film sehr viel eingesetzt wird, und überhaupt mit dieser filmischen Rahmenhandlung, wollte er den ganzen Toten ein Beerdigungsritual geben, was sie ja selbst nie bekommen haben. Und ich würde sagen, dass ihm das sehr gelungen ist mit diesem Film. Und weil ich gerade von der Malerei geredet habe, er hat ja viel immer so griechische Mythologie aufgegriffen und hat sich da selbst als Sisyphus immer wieder gezeichnet, als einer, der immer wieder von vorne anfangen muss.
Anke Lewicke erinnerte an den verstorbenen Herbert Achternbusch, dessen Filme viele zumindest auf sehr guten DVD-Editionen verfügbar sind und sicher zu einer Neubetrachtung einladen, jetzt erst recht. Alina Herbings Roman »Niemand ist bei den Kälbern« hat 2017 bei seinem Erscheinen für viel Aufmerksamkeit gesorgt, denn Herbing hat dem Image des Landlebens als friedliche Idylle eine wahre Antiheldin entgegengesetzt und damit Themen wie Frauenhass, Alkoholismus und Rassismus auf dem Land ins Zentrum gerückt. Das gelingt auch der Verfilmung von Sabrina Sarabi. »Niemand ist bei den Kälbern« kommt Donnerstag in unsere Kinos und handelt von Christine, 24. Sie lebt auf dem Bauernhof ihres Freundes in der mecklenburgischen Provinz. Sie will aber weg. Sie erträgt dieses Leben nicht mehr. Und deshalb flieht sie immer wieder.
Wo musst du hin?
Wo fahren Sie hin?
Nach Hamburg.
Das passt.
Wo genau musst du da hin?
Christine wird gespielt von der phänomenalen Saskia Rosendahl, die diesen Landthriller mit einer wunderbaren, erratischen Kraft spielt. Und vor der Sendung konnte ich mit der Regisseurin des Films, Sabrina Sarabi, sprechen und wollte von ihr eingangs wissen, was sie denn an dem Roman überhaupt interessiert hat.
Also erstmal hat mich einfach überhaupt das ist ja eigentlich das ehemals ostdeutsche Land, wo es spielt. Das hat mich irgendwie total fasziniert. Und dann fand ich es spannend, dass irgendwie so eine ganz junge Frau, die zwischen diesen ganzen Männern in diesem sehr patriarchalischen, anarchischen System sich irgendwie aufhält und so ganz alleine in diesem kleinen Dorf ist und da eigentlich weg will, aber es halt irgendwie auch gar nicht hinkriegt, wegzugehen. Und die ganze Zeit eigentlich ziemlich so, also sich ziemlich bescheuert verhält irgendwie. Und das war es aber, also das war so das, was irgendwie auch so spannend für mich gemacht hat, weil die so, so was Verplantes irgendwie eigentlich hat, da so gestrandet ist.
Ja, das stimmt. Wir lernen sie ja kennen. Christine ist Anfang 20, wohnt auf dem Land in Nordwestmecklenburg, ist das die Gegend. Und sie wohnt ja beim Betrieb ihres Freundes. Ne? Mhm. So lernen wir sie auch da kennen. Und wir merken sie, wenn wir sie schon sehen, sie passt da irgendwie nicht wirklich rein. Also sie versucht das schon wieder mit der Kleidung so abzudecken, dass der Vater des Freundes immer fragt, na, gehst du heute in die Stadt? Weil sie nicht aussieht, als würde sie zu den Kälbern gehen. Also gar nicht so richtig bereit ist für die harte Arbeit. Irgendwie hat sie auch immer diesen Traum nach der großen Stadt. Es gibt auch so etliche Fluchtversuche, die wir dann im Film sehen. Was ist denn das für eine Frau, Christine, die wir da am Anfang des Films kennenlernen? Wo ist sie gerade in ihrem Leben?
Also ich glaube, sie ist gerade an so einem Punkt, wo man, glaubst du, die Midlife-Krise, die vielleicht Städter so mit Mitte 30 kriegen? Also weil halt natürlich der Schulabschluss ein paar Jahre länger her ist und alle viel früher heiraten und Kinder kriegen und sich so, also niedersetzen eigentlich, ja. Also im Prinzip das, was so bei Städtern halt dann irgendwann viel später anfängt. Und da ist sie eigentlich gerade. Und ich glaube, vor ihr liegen so die nächsten 70 Jahre ihres Lebens gerade. Und es ist keine schöne Vorstellung.
Ja, das ist keine schöne Vorstellung. Deshalb reagiert sie auch recht extrem. Es ist ja auch eine Figur in einem Kino, die ganz spannend ist, weil sie lügt, die Christine, sie betrügt auch. Und dennoch haben wir immer Sympathien für sie. Das haben sie sehr gut aufgebaut. War das schwer, so eine Figur auch mit solchen widersprüchlichen Charaktereigenschaften fast 2 Stunden lang uns zu zeigen?
Ich glaube, ich mochte sie einfach richtig, richtig gerne schon im Roman. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so Geschmackssache, ob man sich mit jemandem so sympathisieren kann. Deswegen ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich das irgendwie auch verstehen konnte, weil ich auch irgendwie finde, dass Leute oft sehr bescheuerte Sachen eigentlich im Leben machen und nicht immer zielgerichtet sich verhalten. Und das war in so ein Extrem gebracht, auch in einem Roman, was ich so total toll fand. Deswegen ist mir das eigentlich nicht schwer gefallen, weil ich sie von Anfang an sehr gut verstehen konnte.
Das Landleben, das hat ja in den letzten Jahren so einen sehr überromantisierten Zugang in den Medien auch bekommen. Es gibt ganze Magazine, die Landlust heißen, die uns sagen, auf dem Land ist es toll und schön. Und das Landleben, das wir auch durch ihren Film kennenlernen, das ist ja so eine Entzauberung dieses Bildes. Es ist hart, es ist düster, es ist auch sehr gewalttätig auf eine fast schon unterschwellige und später bricht es ja auch wieder auf so eine sehr unterschwellige Art und Weise. Also diese leeren Felder, die sie zeigen, das sind auch leere, depressive Eintönigkeiten, nicht wahr?
Mhm, ja.
Ist das eigentlich schwer für Sie? Ich weiß gar nicht. Kommen Sie aus der Großstadt? Mussten Sie dieses Bild auch erarbeiten des Landes? Wie sahen denn die Recherchen aus?
Also ich komme nicht aus der Großstadt, ich komme aus Krefeld. Das ist halt so eine 250.000 Einwohnerstadt, aber es ist halt auch nicht ländlich da. Und ich bin so einen ganzen Monat durch Mecklenburg und Brandenburg gefahren. Und ich muss sagen, also ich hatte immer totale Panik vor diesem ehemals ostdeutschen Landstrich. Weil ich immer so, ja, irgendwie dachte, da laufen lauter Nazis rum und es ist ganz komisch und düster und alles. Und also es war für mich schon so eine Überwindung, da irgendwie hinzukommen. Und also bestätigen sich manche Sachen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall wählen so 30 Leute AfD. Das heißt, es gibt auch noch 70% irgendwie Leute, die ansprechbar sind, finde ich. Also das ist halt schon so, dass man dann auch sehr viele, ich hatte auch sehr viele sehr nette Begegnungen, also wirklich sehr tolle Begegnungen auch, weil ich glaube auch durch dieses Ganze, man ist so auf dem Dorf, gibt es so viel mehr Gemeinschaft. Also ich habe bei einer super netten Familie irgendwie auch so eine Woche gewohnt, die mir ganz viele Kontakte verschafft haben und irgendwie mich total herzlich aufgenommen haben. Und ich glaube, das ist sowas, was ich auf dem Dorf so voll schön fand, zu erleben. Und dann gibt es aber natürlich auch so diesen anderen Teil, der sehr, also so sehr restriktiv und anarchisch ist. Und da herrschen teilweise halt so sehr, ja, althergebrachte Weltvorstellungen dann auch. Und ja, also manche Sachen bestätigen sich dann halt auch tatsächlich. Und zusätzlich habe ich so 1,5 Jahre mit meinem Mann in Aschaffenburg auf dem Land auch gelebt, jetzt so bei meiner Oma. Und habe das da eigentlich auch so kennengelernt. Also, dass man plötzlich auch so Nachbarn hat, die man dann auch sehen muss. Und also, was heißt sehen muss, aber man muss halt mit ihnen irgendwie kommunizieren. Und es ist nicht so wie in Berlin so, hallo und tschüss maximal im Treppenhaus. Und das hat so, ich finde, es hat halt so Vor- und Nachteile. Also, man wird halt einerseits beobachtet, andererseits sind halt auch Leute für einen dann da.
Jetzt ist es aber für Christine ja wirklich fast die Hölle, nicht wahr?
Ja, klar. Ja.
Also weil sie kommt da gar nicht mit klar, obwohl sie ja einen Mann hat, obwohl das ja da sowas wie ein Heim ist, aber es ist ja gar nicht ihre Heimat. Ist ja auch die Frage, ich dachte nach einer Zeit, beschreiben sie auch die Freundinnen von ihr, also die gleichaltrigen Menschen, die sie in ihrem Umfeld hat. Sie sind da sehr genau in einer Milieubeschreibung des wie auch immer gearteten Ostens. Sie sehen da, es gibt Menschen, die im Gefängnis waren, Menschen, die arbeitslos sind, Trinker, aber auch welche, die einfach weg sind, die nicht mehr da sind. Also wie wichtig war es Ihnen in dem Film, auch diese Milieubeschreibung möglichst genau, ich würde sagen, fast schon dokumentarisch zu fassen?
Also ich glaube, zum einen war natürlich, also durch Alina, durch die Romanautorin, die mir eine große Hilfe war, einfach das halt auch, also mir sehr viel bei der Recherche geholfen hat. Und das andere war wirklich, glaube ich, dieser Monat, den ich dann da war. Also der war für mich sehr entscheidend für das Drehbuch dann auch. Weil ich, also nachdem ich diesen Monat rumgereist bin, habe ich mich halt hingesetzt und auch den Roman zur Seite gelegt und dann einfach alles so runtergeschrieben und also wie ich es irgendwie erlebt habe. Und also auch teilweise so Dialoge und Monologe, also es gibt auch so eine Figur, die sehr 1:1 dann so eine Begegnung auch war. Habe das versucht, eigentlich so direkt aus diesem ganzen Gefühl so runterzuschreiben und habe das dann auch super schnell geschrieben.
Wie war das? Saskia Rosendahl spielt die Hauptrolle. Das sollten wir unbedingt erwähnen, weil das eine Schauspielerin ist, die gerade so der Shootingstar des deutschen Films zurzeit auch in der Kästner-Verfilmung Fabian zu sehen ist. Wie haben Sie mit ihr denn zusammen diese Figur erarbeitet? Denn Saskia Rosendahl ist ja in jeder Szene des Films zu sehen. Das ist ja auch für Sie sicherlich eine große Arbeit gewesen.
Also Saskia und ich haben sehr früh angefangen, miteinander zu arbeiten. Ich glaube so, also ein gutes Jahr vor Drehbeginn. Und sie hat halt auch die ganzen Castings mitgemacht. Also wirklich jeder einzelne. Ich glaube, sie war wirklich bei jedem Casting dabei. Und wir haben so wirklich jede Figur, die sich um sie herum formiert, mit ihr auch gefunden. Und dann haben wir also wirklich sehr intensiven Austausch eigentlich auch die ganze Zeit gehabt und das sehr eng miteinander entwickelt und viele Gespräche geführt und dann auch eine lange Probenphase im Sommer gehabt, so direkt vor Dreh. Und auch die, also ich finde so auch dieses ganze Kostümkonzept ist sehr stark auch durch Saskia mitgeprägt, was wir mit unserer Kostümbildnerin Uli Bacelos und ihr so zu dritt sehr eng alles entwickelt haben. Und Saskia hat auch den Roman bis heute immer noch nicht gelesen. Ah ja. Also weil ich eigentlich auch wollte, dass sie halt so für sich wirklich eine Figur auch findet, so ganz unabhängig von, also so ganz vielen Vorgeschichten und die es dann gibt, dass sie halt ja eigentlich so ihre eigene Figur aus dem Drehbuch herausfindet.
Regisseurin Sabrina Sarabi über ihren zweiten Spielfilm Niemand ist bei den Kälbern, den sie ab Donnerstag in den Kinos finden. Kommen wir zum nächsten filmischen Thema unserer Sendung. Noch vor 10 Jahren wäre das Vorhaben, einen Film ökologisch zu drehen, in großen Teilen der deutschen Filmbranche als Spinnerei abgetan worden. Ich erinnere mich, immerhin ließ die Berlinale zumindest vor 10 Jahren ihren CO2-Verbrauch ermitteln und probiert seitdem, diesen drastisch zu reduzieren. Aber wirklich zu einem realen Thema, das inzwischen auch an Filmhochschulen gelehrt wird, ist das sogenannte Green Shooting erst vor wenigen Jahren geworden. Im novellierten Filmförderungsgesetz vom 1. Januar werden nun Fördergelder für Filmproduktionen an, wie es so schön heißt, wirksame Maßnahmen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit gebunden. Was da nach zusätzlicher Belastung zunächst mal klingt, wird in der Filmbranche mit erstaunlicher Einhelligkeit begrüßt. Christian Berndt über die neue Begeisterung fürs grüne Filmen.
Fast and Furious 9 lässt es richtig krachen. 200 Wagen gingen beim Dreh zu Bruch. Aus ökologischer Sicht ist der US-Action-Reißer eine Katastrophe. Aber auch ein normaler deutscher Tatort verbraucht etwa 140 Tonnen CO2, fast das Drittel eines Hollywood-Films. Seit 1. Januar macht die Deutsche Filmförderungsanstalt finanzielle Hilfen von Maßnahmen zur Nachhaltigkeit beim Filmdreh abhängig. Die Branche für ökologisches Filmen zu interessieren, war Schwerstarbeit, meint die Herausgeberin des Magazins Green Film Shooting, Birgit Heitzig.
Das ist eigentlich das gleiche Bild in Deutschland als auch in Europa, dass sich immer die üblichen Verdächtigen für das Thema sehr interessiert haben. Aber die breite Masse von Produzenten und Fernsehsendern über viele Jahre leider überhaupt nicht. Das hat sich relativ rasant verändert mit der Ankündigung vom europäischen Grünen Deal.
2019 machte die Europäische Kommission die Vergabe ihrer Projektgelder von nachhaltiger Produktion abhängig. Der Deutsche Produzentenverband reagierte mit einer Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit und ebenfalls am 1. Januar dieses Jahres hat ein breites Bündnis aus der Film- und Fernsehbranche eine Selbstverpflichtung für ökologische Produktionsstandards in Kraft gesetzt.
Diese ökologischen Mindeststandards sehen ja 21 Musskriterien vor, von denen 18 erfüllt werden müssen, um als ökologisch produzierte Produktion angesehen zu werden. Das beginnt von Änderungen im Catering, geht über die Verwendung von Ökostrom und von Autos mit alternativem Antrieb. Das sind jetzt nicht so grundstürzende Änderungen, dass man deshalb sagen könnte, die Produktion muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Matthias Schwarz von der Deutschen Produzentenallianz glaubt auch nicht, dass deshalb Filmproduktionen automatisch teurer werden. Dass sich in der Branche etwas getan hat, erkennt auch die Filmpolitikerin der Grünen Tabea Rössner an.
Es gibt ja da schon Standards für mehr Nachhaltigkeit in der Filmproduktion. Und insofern glaube ich, dass gerade in dem Bereich die Produzentinnen und Produzenten, die Filmschaffenden schon viel weiter sind als andere Wirtschaftsbereiche.
Im neuen Filmförderungsgesetz fehlen allerdings noch die Details. In einem sogenannten Reallabor werden seit Juli 2021 am Beispiel mehrerer Filmproduktionen die Nachhaltigkeitskriterien auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. Vieles ist unklar, zum Beispiel der CO2-Rechner, der verpflichtend für Produktionen wird, um den Energieverbrauch zu kalkulieren. Den gibt es auch in anderen europäischen Ländern, aber mit unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen, für die international agierende Filmbranche ein Problem.
Es fängt schon damit an, dass es Rechner gibt, da wird zum Beispiel Catering überhaupt nicht berücksichtigt. Oder man hat einen unterschiedlichen Strommix. Es gibt also keine Einheitlichkeit und da ist deshalb auch wichtig, dass auf einen europäischen Standard hingearbeitet wird, weil sonst die Produzenten verzweifeln würden.
Ein weiteres Problem sind die regionalen Filmförderungen.
Als dieses System kreiert wurde in den 80er Jahren, ging es ja einfach um eine Strukturförderung. Und das ist ja auch sehr gut gelungen. Nur daraus resultiert, dass die Produzenten, man nennt sie auch Rucksackproduzenten, von Land zu Land reisen, um Fördermittel zu beschaffen.
Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals.
Berlin-Alexanderplatz von Regisseur Burhan Kurbani spielt in Berlin, aber um Fördermittel aus NRW zu bekommen, wurden einzelne Szenen auch dort gedreht. Für diesen ressourcenverschwendenden sogenannten Fördertourismus gibt es erst in Ansätzen Lösungen, etwa mit dem Austausch von Fördermitteln zwischen Regionen. Und ein weiteres gewaltiges Energieproblem verursacht das Streaming.
Ich habe mal mit Leuten aus der Luftbranche gesprochen, die haben mir gesagt, wissen Sie, was der größte Energieverbrauch eines Fluges ist? Das ist neben der Küche das Streaming.
Hier setzt man auf erneuerbare Energien. Das gilt auch für neue Studiotechniken wie in Babelsberg, mit denen virtuelle Realität aufwendige Kulissenbauten und den Reiseverkehr von Filmcrews ersetzen soll. Und forciert wird die Idee des Green Storytelling, Filmgeschichten zu erzählen, deren Dreh umweltschonend ist.
Es gab in der Vergangenheit auch schon mal Verfolgungsjagden auf dem Fahrrad, dass das nicht immer mit dem Auto passieren muss. Das zeigen ja einige Filme ganz gut.
Nicht so hoch, nicht so hoch!
Zum Beispiel mit der ikonischsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. In E.T. fliegen die Helden auf dem Fahrrad in den Himmel. Trotzdem ist man sich einig, dass es auf keinen Fall inhaltliche Vorgaben für Filmproduktionen geben wird. Also wird man auch in Zukunft Autokarambolagen wie in Fast and Furious weiter sehen können.
Der britische Journalist und Autor Robert Harris ist Spezialist für historische Romane. Roman Polanski hat mit Ghostwriter und J'accuse zwei der Werke von Harris bereits verfilmt. Ein dritter über Pompeji war lange Zeit in Planung, musste aber abgebrochen werden. Jetzt hat sich auch der deutsche Regisseur Christian Schwochow mit einem Harris-Roman filmisch auseinandergesetzt. In München, im Angesicht des Krieges, wirft der Regisseur die Fragen auf, ob die Alliierten den Zweiten Weltkrieg im Herbst 1938 noch hätten verhindern können. Es ist eine weitestgehend fiktive Geschichte vor dem Hintergrund des Münchner Abkommens, bei dem die Alliierten versuchten, Hitler durch einzelne Zugeständnisse zu beschwichtigen. Ob diese Mischung aus politischem Thriller und Geschichtsstunde geglückt ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, Filme über die Zeit des Nationalsozialismus gibt es ja sehr viele, aber das Münchner Abkommen vom September 1938 hat dabei interessanterweise noch nie eine wirklich große Rolle gespielt. Wie nähert sich denn nun Schwochow diesem Thema?
Ja, tatsächlich nah auf der Basis des Romans von Robert Harris, den Sie erwähnt haben, der die realen Ereignisse von München mit einer fiktiven Geschichte zweier junger Diplomaten kombiniert. Die beiden, die kennen sich aus dem Studium in Oxford, gehen dann aber unterschiedliche Wege. Der eine macht Karriere bei der britischen Regierung, der andere bei den Nazis. Und im Vorfeld dieser Verhandlungen von München, bei denen es ja darum ging, sozusagen territoriale Zugeständnisse an Hitler zu machen, um dadurch sozusagen seine Kriegsambitionen zu unterbinden, da treffen sich die beiden wieder, weil der junge Deutsche sich inzwischen auf die Seite des militärischen Widerstandes gegen Hitler begeben hat und jetzt versucht, ganz streng geheime Dokumente an die Briten zu übermitteln, um das Abkommen im letzten Moment noch zu verhindern und Hitler selber zu stürzen. Diese Geschichte inszeniert der Film so ein bisschen als politischen Thriller, versucht aber in der Tat auch daneben noch so einen neuen Blick auf die britische Appeasement-Politik zu werfen, die jetzt allgemein in der Geschichtswissenschaft nicht so besonders positiv beurteilt wird. Und Schwochow wirft mit seinem Film tatsächlich die interessante Frage auf, ob es nicht vielleicht doch vernünftig war, einen drohenden Krieg durch diplomatische Verhandlungen verhindern zu wollen.
Also Elemente des Genre-Kinos mit historischen Fakten und einem politisch-historischen Anspruch zu kombinieren, ist immer ein Balanceakt. Da steht ja immer auch die Frage im Raum, was überwiegt am Ende, das Genre-Kino oder der Anspruch, eben historisch und politisch zu erzählen. Inwiefern ist das diesem Film denn gelungen, dieser Balanceakt?
Ja, der ist schon sehr unterhaltsam und wenn ich jetzt Kritik übe, dann wirklich auf sehr hohem Niveau. Aber mich hat der Film nicht so wirklich bis zum Ende überzeugt. Leider, muss ich sagen, denn ich mag die Filme von Christian Schwochow eigentlich sehr gerne und habe mich auch auf München sehr gefreut, aber ich finde, er hat sich hier ein Stück weit überhoben, denn der Film ist immer nur dann spannend, wenn er sich wirklich traut, das Genre des Spionage-Thrillers wirklich ernst zu nehmen. Und je länger der Film dauert, desto mehr leidet auch ein bisschen die Spannung, finde ich, weil man ja am Ende weiß, wie die Verhandlungen ausgehen und dass der Krieg letztlich nicht verhindert werden konnte. Und diese Versuche, Chamberlains Politik aufzuwerten, die wirken daher auch ein bisschen bemüht, finde ich. Der Film hat letztlich natürlich auch nicht die Radikalität eines Quentin Tarantino, der dann die Nazis alle umbringt und die Geschichte einfach konsequent umschreibt, wie in Inglourious Basterds. Also ich finde unterm Strich so ein bisschen mehr Genre, ein bisschen mehr Hitchcock-Suspense und dafür weniger historische Ambitionen, die hätten dem Film wirklich gut getan. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fehlt ihm am Stück auch ein bisschen das Vertrauen, sich ganz und gar auf die Geschichte der beiden jungen Diplomaten zu verlassen und stattdessen die große Politik so ein bisschen außen vor zu lassen. Das hätte ich reizvoller und auch ein bisschen spannender gefunden.
Der Film ist ja eine groß angelegte internationale Koproduktion, vor allem mit England wurde zusammengearbeitet und daher lebt er auch von seinen vor allem jungen Hauptdarstellern. Janis Niewöhner und George MacKay sind im Film sehr präsent als die Diplomaten und der Film ist auch noch sehr hochkarätig besetzt. Ich meine, Jeremy Irons spielt eben den britischen Premierminister Neville Chamberlain und Ulrich Mattes, der ja schon so vieles gespielt hat in seinem Leben, spielt jetzt Adolf Hitler. In den Nebenrollen sind dann auch noch August Diehl, Sandra Hüller und Liv Lisa Fries zu sehen. Können die denn alle nebeneinander bestehen oder treten die sich auf die Füße?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Die können wirklich nur teilweise nebeneinander bestehen. Insbesondere bei den Nebenrollen bleibt einfach wenig Platz und die bleiben dadurch zwangsläufig auch ein bisschen eindimensional, wenngleich das natürlich tolle Schauspieler sind. Janis Niewöhner und George MacKay sind wirklich toll, das muss man sagen. Das sind allerdings wirklich in meinen Augen auch die beiden gewesen, die diesen Film allein hätten tragen können. Aber wenn man daneben noch so hochkarätige Charakterdarsteller verpflichtet, dann beanspruchen die natürlich auch ihren Platz im Film. Also Jeremy Irons ist schon toll als Chamberlain, den fand ich wirklich sehr intensiv. Der transportiert in der Rolle auch viel von seiner zögerlichen, ja so fast schon müden Art. Bei Ulrich Mattes als Hitler, ich weiß nicht, also das hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Mattes, der hat ja im Untergang damals schon den Goebbels gespielt und sich eigentlich geschworen, nie wieder einen großen Nazi spielen zu wollen. Und der wollte diese Rolle eigentlich auch gar nicht. Der ist nur kurzfristig eingesprungen für Martin Wuttke, musste sich die Hitlerrolle quasi über Nacht aneignen. Aber es liegt hier, glaube ich, auch weniger am Schauspieler, denn der Mattes ist ja ganz toll, einer der besten, die wir in Deutschland haben. Ich glaube vielmehr, dieses ganze Bemühen in dem Film jetzt auch noch etwas über Hitler und auch noch etwas über seine Aura als charismatischen Führer erzählen zu wollen, dass das eigentlich unnötig ist. Diese ganzen Szenen mit Hitler, die hätte man gar nicht gebraucht für die eigentliche Handlung. Das lenkt eher ab und wirkt dann irgendwie auch ein Stück weit albern, etwa wenn Hitler sich dann von diesem jungen Diplomaten eine Uhr leiht, um sie ihm dann später mit so einer aufgebauschten Spannungsgeste wieder zurückzugeben. Ah, der Führer ist schließlich kein Uhrendieb. Die ganze NS-Führungselite lacht über den Gag. Aber was genau will mir der Film damit eigentlich über Hitler erzählen? Ich weiß es nicht.
Die Probleme, die der Film ja anscheinend hat und die Sie schildern, liegt das Ihrer Meinung nach eher an der Dramaturgie des Romans von Robert Harris, dem ja auch immer wieder vorgeworfen wird, dass er so parasitenhaft sich an historische Ereignisse heftet, um dann eigentlich so 0815-Dramaturgien drüber zu stülpen? Oder ist das in dem Fall eher die Schuld der Konvention, mit der eine so aufwendige Netflix-Produktion überhaupt erst gestaltet wird?
Ja, gute Frage. Ich denke, es ist so ein bisschen beides. Also der Plot des Romans, der steht schon so ein bisschen auf tönernen Füßen und hätte, wenn überhaupt, dann für diesen Film noch wesentlich stärker verdichtet werden müssen. Aber den Druck so einer großen Netflix-Produktion, den würde ich tatsächlich auch nicht unterschätzen. Also ich glaube schon, dass Christian Schwocho da weitgehend freie Hand hatte. Er hat sich ja international auch inzwischen hervorragend etabliert, zuletzt unter anderem auch als Regisseur für Netflix bei einzelnen Episoden von The Crown. Aber es besteht dann natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr bei so großen Produktionen, dass die eigene Handschrift dann ein Stück weit verwässert wird. Man konnte das übrigens, finde ich, ganz gut bei Tom Tykwer beobachten. Je größer und internationaler seine Filmprojekte geworden sind, desto weniger persönlich fand ich die dann am Ende auch. Und ich hoffe sehr, dass das bei Christian Schwocho nicht ähnlich passiert, denn gerade seine früheren Filme, also November Kind, Westen oder auch Die Unsichtbare oder Paula, die fand ich alle ein Stück weit intensiver und auch individueller und mit einer persönlicheren Handschrift als jetzt solche internationalen Großproduktionen wie diese für Netflix.
München im Angesicht des Verbrechens läuft schon seit einigen Tagen in den deutschen Kinos und ab Freitag ist er dann offiziell weltweit auf Netflix zu sehen.
Top 5.
1948 geboren in Warschau, zählt die polnische Drehbuchautorin und Regisseurin Agnieszka Holland zu den wichtigsten europäischen Filmemacherinnen. In der nächsten Woche kommt ihr neuer Spielfilm Scharlatan über den tschechischen Wunderheiler Jan Mikulášek ins Kino. Ein Film, der eine eindrucksvolle, aber vergessene Geschichte über die Jahre des Kalten Krieges in Osteuropa erzählt. Für Hartwig Tegeler die Gelegenheit, in den heutigen Top 5 auf das eindrucksvolle Werk von Agnieszka Holland zu blicken.
Lust auf den Film?
Europa, unsere Heimat, auch wenn wir auf der anderen Seite des Atlantiks arbeiten, das Herz gehört hierher. Demokratie, Solidarität, Menschenrechte, Freiheit der Rede, der Kunst, die Werte, für die meine Generation gekämpft hat.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Korczak, 1990. Drehbuch Agnieszka Holland, Regie Andrzej Wajda.
So halten Sie mich wirklich für einen Menschen?
Das bist du. Du bist ein richtiger Mensch.
Für Andrzej Wajda-Filme schrieb Holland seit Ende der 1970er Jahre zahlreiche Drehbücher. Korczak zeichnet das Porträt des jüdisch-polnischen Pädagogen Janusz Korczak, der den 200 Kindern seines Waisenhauses im Warschauer Ghetto Werte von Toleranz und Empathie vermittelt und seine Schutzbefohlenen in das Vernichtungslager begleitet. Ein erschütternder und beglückender Film, weil radikales Dokument von Humanität.
Platz 4. Hitlerjunge Salomon, 1990.
Salomon wird 1939 unter Verleugnung seiner jüdischen Identität Dolmetscher in der Nazi-Wehrmacht.
Papiere.
Die sind mir auf der Flucht gestohlen worden.
Du sprichst gut Deutsch.
Ich bin Deutscher. Die Bolschewisten haben mich in dieses Waisenhaus gezwungen.
Salomon wird Hitlerjunge. Einer will irgendwie durchkommen, will überleben. Lügen, tricksen, verleugnen. Kein Stoff für ein Heldenepos. Hitlerjunge Salomon sorgte für einen heftigen Skandal, weil er trotz einer Golden Globe-Auszeichnung von der Deutschen Kommission nicht für den Auslands-Oscar nominiert wurde. Regisseurin Holland wie Produzent Arthur Brauner bescheinigten dem deutschen Publikum daraufhin eine Arroganz gegenüber jüdischen Themen. 1981 emigrierte Agnieszka Holland nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen nach Paris. 12 Jahre später der Sprung nach Hollywood. Sie begann mit Stars zu drehen.
Platz 3.
Wie mit Leonardo DiCaprio, der das Dichtergenie Rimbaud spielt.
Total Eclipse, die Affäre von Rimbaud und Verlaine, 1995.
Ich wusste, wollte ich, der bedeutendste Dichter dieses Jahrhunderts werden, müsste ich alle Erfahrungen in meinem Körper spüren. Ich hatte beschlossen, ein Genie zu sein.
Eine dieser Körpererfahrungen ist die Beziehung Arthur Rimbauds zu dem anderen französischen Lyriker Paul Verlaine. DiCaprio und David Thewlis spielen das schwule Paar grandios. Und man wird das Gefühl nicht los, dass Agnieszka Holland, die auf Bildern neben ihren Kollegen und Schauspielern immer so klein, fast zerbrechlich wirkt, eine ziemliche Power haben muss, wenn sie ihren Superstar DiCaprio so überzeugend durch so eine Rolle führen konnte.
Platz 2. Die Spur, 2017.
In der Abgeschiedenheit an der Grenze zwischen Polen und Tschechien geschehen Morde. Die Opfer, passionierte Jäger. Die Englischlehrerin Janina hegt einen Verdacht.
Ich finde nämlich, dass man noch eine andere Hypothese nicht so ganz außer Acht lassen sollte. Dass sie von Tieren getötet wurden.
Was Janina allerdings nicht bedauert, denn seit Jahren fühlt sich die selbstbewusste Frau und Tierliebhaberin von den grausamen Praktiken der Männer im Dorf verfolgt.
Das ist jetzt die Zeit der Vergeltung!
Schlägt die Natur nun zurück? Ein anarchistischer, feministischer Öko-Thriller mit Elementen einer schwarzen Komödie. So pries Agnieszka Holland, wie sie erzählt, die Story an, um für diese europäische Koproduktion das Geld zu bekommen. Aber ihre später selbstkritisch formulierte Frage, ob sie genügen könne, um all diese Elemente zusammenzubinden, die erwies sich als überflüssig.
Platz 1. Red Secrets im Fadenkreuz Stalins, 2019.
Und die Gerüchte über eine Hungersnot sind nichts weiter als Gerüchte,
meint der Parteifunktionär gegenüber dem britischen Journalisten, der in den 1930ern nach Moskau kommt. Gareth Jones hat schon Hitler interviewt.
Diesmal geht es um ein Interview mit Stalin.
Zum Interview wird es nie kommen, aber Jones' Kollegen in der sowjetischen Hauptstadt machen Andeutungen. Angeblich, nämlich tobt in der Ukraine eine gigantische Hungersnot. Agnieszka Holland erzählt vom Holodomor, das ukrainische Wort für Tötung durch Hunger. Ein Menschheitsverbrechen immer noch heftig umstritten in der ukrainischen und russischen Geschichtsschreibung. Am Ende von Red Secrets muss die Freundin, die dem Journalisten Jones eben noch Naivität vorwarf, konstatieren:
Es gibt nur eine Wahrheit.
Das ist auch das Credo von Agnieszka Holland, die weiter darauf beharrt, dass der Spielfilm mit all den dem Genre innewohnenden Fiktionalisierungen Wahrheit erzählen kann. Auch die über die großen Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert, eines der großen Themen dieser großen Filmemacherin.
Soweit unser Blick auf alles Relevante aus der Welt des Films.